Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 32.
Sie werden alle krepieren. Lass nur erst mal den Winter da sein.
Sehr gut, und wir mit Ihnen. Sie können sich aussuchen, wie Sie zur Hölle fahren wollen. Verhungern, erfrieren, am Fieber verrecken oder abgeknallt werden. Glauben Sie etwa, die lassen uns leben, wenn erstmal Kleidung und Proviant zu Ende gehen?
Als die Gefangenen am anderen Morgen aufbrachen, blieb Platon Karatajew entkräftet zurück. Zwei Franzosen standen schwatzend bei ihm. Kurze Zeit später hörte Pierre Bjesuchow von dort, wo Karatajew liegen geblieben war, einen Schuss.
Nachdem sich die französische Armee aus Moskau zurückgezogen hatte und in Richtung Smolensk bewegte, trat der Krieg in ein neues Stadium, in das Stadium des Volkskrieges. Von jetzt an beschränkte sich die Tätigkeit der Bauern nicht mehr auf die Jagd und Vernichtung von Plünderern und Nachzüglern, nicht auf den Kampf gegen Verproviantierungsmannschaften und auf ihre Erledigung, obwohl all dies den furchtbarsten und entscheidendsten Schlag darstellte, den die russischen Bauern der französischen Armee zufügten, denn damit hungerten sie sie aus. Unter der Führung von regulären Offizieren, aber auch einfacher Soldaten oder Bauern, bildeten sie Partisanenabteilungen bis zu mehreren tausend Mann. Es gab Formationen, die die Struktur einer regulären Armee übernommen hatten, mit Infanterie, Artillerie, Stäben und allem, was eine reguläre Armee an Erleichterungen und Annehmlichkeiten bieten kann. Es gab berittene, nur aus Kosaken zusammengesetzte Abteilungen. Es gab kleinere, aus Fußvolk und Reitern gemischte. Es gab Scharen, die nur aus Bauern und Gutsbesitzern bestanden. Diese Partisanen vernichteten die große Armee Teil für Teil. Sie sammelten die Blätter auf, die von dem verdorrten Baum des französischen Heeres ganz von selbst niederrieselten. Und manchmal schüttelten sie sogar diesen Baum.
Im Verlauf dieses Krieges war auch Denissow Führer einer Partisanengruppe geworden. Bereits den ganzen Tag war er mit seiner Abteilung in den Wäldern längs der großen Landstraße einer aus Kavalleriebagage und russischen Gefangenen bestehenden französischen Kolonne auf den Fersen. Denissow hatte die Absicht, diese feindliche Kolonne zusammen mit Dolochow, der ebenfalls eine Partisaneneinheit befehligte, anzugreifen, obwohl die Franzosen um ein Mehrfaches stärker waren als beide Gruppen zusammen. Der Überfall sollte am folgenden Tag im Morgengrauen stattfinden. Denissow erwartete Dolochow deshalb für den Abend zu einer letzten Besprechung.
Herr General, meine Herren, ich habe den Auftrag, Ihnen, General Denissow, diesen Brief zu übergeben.
Na schön, geben Sie her.
Da reden nun alle, wie gefährlich diese Gegend wäre. Weiß Gott, wie gefährlich. Nicht einem Franzosen sind wir begegnet. Übrigens hatten ich und Kamarow, das ist der Kosak, der mit uns gekommen ist, uns natürlich für alle Fälle vorgesehen. Jeder zwei Pistolen.
Rostov! Petja! Ja, warum hast du denn nicht gleich gesagt, wer du bist, Junge?
Entschuldigen Sie, Wassili Fjodorowitsch. Ich dachte, Sie würden mich gleich erkennen. Von selber.
Oh, du hast dich sehr verändert. Na, ich freue mich, dich zu sehen. Michail Feoklitich, das Schreiben kommt von dem deutschen General, der mit seiner Truppe vor uns hermarschiert. Der junge Mann hier ist ihm zugeteilt. Der Deutsche macht uns den Vorschlag, wir sollen zu ihm stoßen und den Überfall auf den französischen Transportzug mit ihm gemeinsam unternehmen.
Das könnte dem Deutschen so passen. Nein, Bruder, wir rasieren uns selber.
Richtig, wenn Dolochow pünktlich ist. Aber nehmen wir den Transportzug morgen früh nicht, dann schnappen ihn uns solche wie dieser General vor der Nase weg.
Aber wer hindert uns? Das Gelände ist günstig.
Du meinst, ob Dolochow nun kommt oder nicht, wir müssen zupacken. Ja, das Gelände ist wirklich günstig. Die Infanterie schicken wir unten durch die Sümpfe. Du kommst mit den Kosaken von der entgegengesetzten Seite durch die Niederungen angeritten und ich mit meinen Husaren von hier. Als Signal wird ein Schuss abgefeuert.
Durch die Niederungen geht es nicht. Da ist es zu morastig. Die Pferde bleiben stecken. Wir müssen weiter links herum.
Herr General, haben Sie sonst noch Befehle für mich? Soll ich vielleicht bei Ihnen bleiben?
Befehle? Ja. Kannst du denn bis morgen hier bleiben?
Ach, bitte. Darf ich bei Ihnen bleiben?
Sag mal, was ist dir eigentlich von deinem General befohlen worden? Sollst du gleich wieder umkehren?
Befohlen hat er mir gar nichts. Ich darf doch bleiben, nicht wahr?
Na schön, bleib. Na. Und jetzt erzähle mal, wie es dir ergangen ist.
Da gibt's nicht viel zu erzählen. Als ich bei meinem Regiment ankam, wurde ich sofort als Ordonnanz abkommandiert. Dann zum Felddienst bei dem deutschen General, wo ich jetzt noch bin. Ich habe an ein paar kleinen Operationen teilgenommen, bei denen sich einer meiner Soldaten ausgezeichnet hat. Naja, das ist alles.
Und wie geht es zu Hause?
Ich weiß nicht. Seit dem Brand von Moskau habe ich noch keine Nachricht.
Na, mach dir keine Gedanken. Bestimmt haben Sie die Stadt rechtzeitig verlassen. Und alles ist in Ordnung.
Also, was meinen Sie, Wassili Fjodorowitsch? Es macht doch weiter nichts aus, wenn ich noch für einen Tag bei Ihnen bleibe. Ich habe ja Befehl, hier Erkundigungen einzuziehen. Na, und so erkundige ich mich eben. Bitte, lassen Sie mich an dem Überfall teilnehmen. Stellen Sie mich nur dorthin, wo es am meisten drauf ankommt. Ich bin ja nicht auf Orden und Ehrenzeichen aus.
Wo es am meisten drauf ankommt? Natürlich, mein Junge.
Ach, bitte. Geben Sie mir doch ein ganz selbstständiges Kommando, wo ich so richtig kommandieren kann. Oh, Sie brauchen ein Messer, mein Herr. Ja, das Fleisch ist noch etwas zäh. Bitte? Wenn ich Ihnen meins geben darf?
Ich danke Ihnen. Wirklich sehr freundlich. Ein ausgezeichnetes Messer.
Bitte behalten Sie es. Tun Sie mir den Gefallen. Ich habe noch eine ganze Anzahl solcher Messer. Herr des Himmels, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja Rosinen. Ausgezeichnete Rosinen. Wissen Sie, meine Herren, ganz ohne Kerne. Wir haben einen neuen Marketender. Und der hat großartige Sachen. Ich habe mir gleich 10 Pfund gekauft. Ich bin es so gewohnt, ab und zu etwas Süßes zu essen.
Denissow hatte sich schon damit abgefunden, den Überfall auf die französische Kolonne im Morgengrauen allein auszuführen, als Dolochow spätabends doch noch erschien. Petja Rostow hatte bei der Armee viel von Dolochows Tapferkeit und von seiner Grausamkeit gegen die Franzosen erzählen hören, und seitdem dieser Mann eingetreten war, sah er ihn daher unverwandt an, nahm sich noch mehr zusammen, machte ruckartige Bewegungen mit dem hochgereckten Kopf, um in der Gesellschaft eines Helden wie Dolochow mit Ehren zu bestehen. Nachdem Dolochow etwas gegessen hatte, richtete er sofort eine Menge sachlicher Fragen an Denissow, ohne jemand sonst zu beachten.
Man muss dahinter kommen, um was für Truppen es sich bei den Franzosen handelt und wie stark sie sind. Jemand wird hinreiten müssen. Bevor wir nicht genau wissen, wie stark sie sind, können wir es nicht auf einen Kampf ankommen lassen. Ich liebe klare Verhältnisse und Gründlichkeit. Hat jemand von den Herren Lust, mit mir ins französische Lager zu reiten? Uniformen habe ich.
Ich reite mit Ihnen.
Es ist gar nicht notwendig, dass du hinreitest, Dolochow. Aber dem Jungen erlaube ich es auf keinen Fall.
Das wäre ja noch schöner. Warum soll ich denn nicht mitreiten?
Weil es keinen Sinn hat.
Sie müssen mich schon entschuldigen, aber... Also, ich reite und basta. Nehmen Sie mich mit?
Warum nicht? Sag mal, Denissow, hast du denn keinen lebenden Gefangenen?
Nur einen kleinen französischen Trommlerjungen, heute gefangen genommen. Hat aber von nichts eine Ahnung. Ich habe ihn bei mir behalten.
Na, und was tust du mit den übrigen?
Die schicke ich mit einem Anschreiben weg und lasse ihn mir den Empfang bescheinigen, wie das jeder andere auch tut. Ich habe noch keinen auf dem Gewissen. Ist es für dich denn wirklich so schwierig, 30 oder 300 Mann unter Bewachung in die Stadt zu schicken, dass du lieber, ich sag's ganz offen, deine Soldatenehre besudelst?
Wenn das junge Gräflein hier mit seinen 16 Jahren solche Liebenswürdigkeiten äußern würde, so ginge das schließlich an. Aber du solltest so etwas schon längst überwunden haben.
Aber ich sage doch gar nichts. Ich sage nur, dass ich unbedingt mit ihnen reiten will.
Aber Leute wie wir beide, Bruder, sollten solche Liebenswürdigkeiten beiseite lassen. Wir wissen ja Bescheid, was es mit deinen Empfangsbescheinigungen auf sich hat. 100 Mann schickst du hin und 30 kommen an. Sie sterben unterwegs vor Hunger oder sie werden totgeschlagen. Läuft es nicht auf dasselbe hinaus, wenn man sie gar nicht erst mitschleppt?
Natürlich läuft es auf dasselbe hinaus, das lässt sich nicht leugnen. Aber ich will es nicht auf mein Gewissen nehmen. Du sagst, sie sterben, schön. Aber ich will es nicht gewesen sein.
Wenn es nach den Franzosen ginge, hätten sie mich schon 20 Mal gefangen genommen. Und wenn sie uns fangen, mich und dich mit deiner ganzen Ritterlichkeit, so hängen sie uns ohne Unterschied an den nächsten Ast. Aber jetzt zur Sache. Ich habe 2 französische Uniformen mitgebracht. Also, wie ist es? Reiten wir zusammen?
Ich? Ja, unbedingt.
Was für ein Unsinn! Das erlaube ich nicht auf gar keinen Fall! Dolochow, sei du wenigstens so vernünftig, lass den Jungen hier!
Ich reite auf jeden Fall mit. Auch ich bin klarer Verhältnisse und Gründlichkeit gewöhnt. Das müssen Sie doch zugeben, wenn man nicht genau weiß, wie stark Sie sind. Davon kann das Leben von Hunderten abhängen. Und wir sind bloß 2. Und dann möchte ich auch so furchtbar gern. Und ich reite also mit. Ganz bestimmt, unter allen Umständen. Versuchen Sie gar nicht erst, mich zurückzuhalten. Dann gehe ich erst recht. Wenn wir reinfallen, ich ergebe mich nicht lebendig.
Wer da?
Ulanen vom 6. Regiment.
Parole.
Sagen Sie doch, ist Oberst Gerard hier?
Parole, habe ich gesagt.
Pass mal auf, mein Bürschchen. Wenn ein Offizier seine Runde macht, soll mir die Post nicht nach der Parole zu fragen. Verstanden? Ich frage Sie, wo der Kommandeur und die Offiziere sind.
Gleich hier auf dem Hof, am 2. Feuer.
Bonjour, meine Herren.
Bist du es, Clément? Woher in 3 Teufelsnamen? Oh, Entschuldigung. Eine Verwechslung. Womit kann ich dienen?
Mein Kamerad und ich, wir sind durch einen Kosakenüberfall von unserem Regiment versprengt worden. Meine Herren, haben Sie Nachricht, ob sich das 6. Ulanenregiment vor oder hinter Ihnen befindet?
Bedauerlich, aber wir wissen ebenso wenig wie Sie.
Falls Sie auf die Abend zu berechnen, so kommen Sie zu spät.
Oh, wir haben keinen Hunger. Wir haben alles Nötige bei uns. Wir wollen auch gleich weiter.
Von welchem Regiment sind Sie, meine Herren?
Ach, sind das Zeiten. Ist man auf dieser Straße wenigstens einigermaßen vor den Kosaken sicher?
Diese Banditen sind doch überall.
Aber ich bitte Sie, die Kosaken sind doch nur für Nachzügler gefährlich, wie für mich und meinen Kameraden. Diese Kerle würden es niemals wagen, größere Abteilungen wie die ihrige zu überfallen. Wie stark ist eigentlich Ihre Abteilung?
Na, 3 Bataillone. Wir führen russische Kriegsgefangene mit uns.
Und alles gesund? Keine Ausfälle in der Mannschaft? Genügend Proviant?
Wozu interessieren Sie sich so dafür?
Na, hören Sie, mein Herr, wer interessiert sich in diesen Zeiten nicht dafür? Ja, also, wir wünschen Ihnen viel Glück, meine Herren. Leben Sie wohl, wir müssen weiter.
Die haben Verdacht geschöpft.
Nicht umsehen. Hast du dir alles genau angesehen und zugehört? Mhm. Sie haben etwa doppelt so viele Leute wie wir. Ich reite also zu meiner Abteilung. Sagt Denissow, beim Morgengrauen auf den ersten Schuss.
Wie verabredet, fand im Morgengrauen der Überfall auf die französische Kolonne statt. Die überraschten Franzosen wurden überrannt, sie wurden getötet, flohen oder gaben sich gefangen. Zu den wenigen Opfern, die der Überfall die russischen Partisanen gekostet hatte, gehörte Petja Rastow. Eine Kugel hatte ihn in den Kopf getroffen. Unter den von Denissow und Dolochow befreiten russischen Kriegsgefangenen befand sich auch Pierre Biesuchow.
Krieg und Frieden von Lew Tolstoi, Episode 32, mit Hans-Peter Minetti als Pierre Biesuchow, Fred Düren als Andrei Bolkonski, Gisela Morgen als Gräfin Rostova, Peter Gröger
als Petja Rostow, Erik S. Klein als Wassili Denisow, Klaus Piontek als Fjodor Dolochow, Jochen Thomas als Platon Karatajew, Maximilian Larsen als General Kutusow, Norbert Christian als Graf Loriston, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Gerd Biewer, Siegfried Weiß, Wolfgang Lohse, Fred Ludwig, Gerhard Rachold und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.